wenn man dann eine falsche Nachricht bekommt oder keine Nachricht, dass man, dass der Körper fühlt sich so an, als würde der eine Etage tiefer fallen.
Das hat mich irgendwie, glaube ich, auch so meine ganze Pubertät begleitet, weil ich war immer sehr viel verknallt auf jeden Fall.
Und da hatte ich auch schon meinen ersten Kuss und so meine ersten Erfahrungen, aber diese Beziehung ist halt so ausgeblieben.
Endzwang.
Und immer ein bisschen weniger Lust.
Mit Gesine
und Annika.
Hä? Wer ist denn hier noch mit dabei?
Irgendwer sitzt hier noch mit im Raum, die hier sonst noch nie saß auf dem Sofa.
Sag mal, wer bist denn du?
Ich bin Mathilda.
Hallo Mathilda.
Perfekt einstudiert jetzt gerade.
Mathilda wäre ein Name, den ich potenziell auch gerne gehabt hätte früher.
Mm-hmm.
Oh ja, das ist so ein Main-Character-Name irgendwie, ne?
Wart ihr so Kinder, die auch immer ihren Namen nicht gut fanden und dann einen anderen haben wollten?
Ja.
Weil ich wollte auch immer einen anderen Namen.
Wie wolltest du heißen?
Ich wollte heißen entweder Donna oder Lucy, ganz klar.
Auch süß.
Donna ist ja eine freche
Donna
Geschichte.
Ist toll. Wie von Mama Mia.
Mhm, genau. Ja. Daher hatte ich den Namen auch und Lucy von Haus Anubis natürlich.
Das Haus Anubis.
Ich schreie.
Liebe Grüße an Flo Prokop.
Oh mein Gott, ja.
Ich wollte immer Stella heißen.
Oh, das ist auch ein schöner Name.
Ja, und Leute, ich hatte ja einen Bandennamen. Also ich war in einer Bande und dort hatte ich
mein Gangname. Mit Achtung, den habe ich mir selbst ausgewählt. Ich fand den so frech. Und
warte
ich
mal, können wir ihn gleichzeitig sagen?
3, 2, 1.
Pinkas.
Pinkas.
Achso, warte mal, ich Pinko.
Pinkas.
Pinkas.
Pinkas, bin ich so frech.
Pinkas, ich war wirklich einfach so, zu meinen damaligen Besties war ich so, es wäre super, wenn ihr mich jetzt ab jetzt sofort Pinkas nennen würdet. Und die haben es auch probiert, so durchzuziehen. Naja, es hat nicht so lange gehalten. Ja, aber wir haben gedacht, Mathilda, du hast einen frechen Namen, du bist eine freche Maus im Internet. Wir holen uns mal für eine N20-Folge mal wieder eine tolle Verstärkung dazu und haben dich einfach mal, sind in deine DMs geslidet und du bist zurückgeslidet.
Ja, ich habe mich richtig gefreut über die Anfrage. Das war schon ein kleines Träumchen, hier mal vorbei zu kommen. Weil ihr sagt immer auch so schlaue Dinge im Internet und ich dachte mir, ach.
Ja, mal gucken, wie schlau es heute wird.
Scheiße. Aber wir haben gedacht, vielleicht, also, ja, das ist immer so schwierig mit der Introduction, ne? Vielleicht kannst du ein, zwei Sachen sagen, was du im Internet so machst.
Mhm.
Darum wird es heute gar nicht so viel gehen.
Und was du auch sonst so machst, nicht nur im Internet.
Ja, was machst denn du eigentlich so?
Also, nicht im Internet, wenn ich so generell in meinem Leben unterwegs bin, puzzle ich gerne. Das muss ich mir echt unbedingt wieder machen.
Oh,
das nehme ich mir schon seit 2 Wochen vor und habe es nicht geschafft. Naja, diese Woche vielleicht.
Was willst du als nächstes gucken?
The Drama würde ich gerne gucken mit Zendaya.
Ich fand's geil.
Ja, da haben schon viele Leute viele Meinungen. Manche finden es großartig und manche finden es halt doch enttäuschend.
Aber ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen für einen Film,
wenn
die Meinungen sehr stark auseinandergehen.
Ja, habe ich auch Bock drauf. Weiter im Text.
Ja, ansonsten.
Du puzzelst gerne?
Ich puzzle gerne. Ich pflanze jetzt auch. Ich habe Tomaten und eine Gurke und Basilikum und es lebt
eine davon?
Alles noch.
Jeweils eine?
Zwei Tomaten,
eine Gurke.
Genau.
Das wird ein kurzes Abendessen.
Also als Pflanzen, ne?
Ja.
Ja, und ansonsten bin ich Musikjournalistin, Content-Creatorin und Podcasterin. Mein Podcast ist nur leider gerade ein bisschen in Pause, aber vielleicht kommt da auch mal noch
irgendwas.
Wie heißt
der? Damit Leute vielleicht nochmal die alten Folgen abchecken können.
So? Feature mit Mathilda und ich rede da mit Musiker und Musikerinnen über ihre Lyrics.
Geil. Ist richtig toll. Also ich habe dich vor, keine Ahnung, vielleicht vor 2 Jahren, warst du das erste Mal auf meinem Radar, weil du Musiktexte analysierst und so sezierst, auseinandernimmst. Dann ist es so, sezierst, dass du zum Beispiel einen Ikimei-Song nimmst und dann fühlt es sich aber ein bisschen an wie so das literarische Quartett, so ein Marcel Reich-Ranitzky, der sich das einmal anschaut und ist so, hier sehe ich einen Jambus und damit möchte Ikimei vielleicht Folgendes ausdrücken oder so. Ich finde es richtig, richtig toll. Wir verlinken natürlich, Leute, ist ja klar, alles in den Shownotes. Wir haben ja aber gedacht, wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, worüber wir schon ein paar Mal hier gejippt haben, das debrieft haben. Und indem du auch quasi Expertin bist. Wir sind da quasi beide auf so einem ähnlichen Expertin-Level, würde ich sagen. Und zwar das Thema Single sein.
Obwohl du es dir ja nicht mehr so auf die Fahne schreiben kannst, obwohl es lange deine Brand war.
Es war echt lange meine Brand. Viele von euch wissen das, die zuhören. Ich war 28 Jahre Single, ich bin jetzt 31, also ich bin jetzt seit 3 Jahren in einer Beziehung. Und es ist
du bist 30.
30?
Wie sie sich immer älter macht, als sie ist.
Ich bin jetzt seit 3 Jahren, also ich werde jetzt 31, ich bin jetzt seit 3 Jahren in einer Beziehung und ich merke richtig, darüber möchte ich auch in dieser Folge mit euch sprechen, dass dieses in einer Beziehung sein auch in mir ein bisschen eine Krise auslöst von, aber wer bin ich denn eigentlich? Ich bin doch eigentlich eine eigenständige Person. Mhm. Weil jetzt wieder diese Phase ist von, ich bin ja nicht nur in dieser Beziehung. Und ich war doch so gerne Single. Und mir ist aufgefallen, vor allem in den letzten 6 Monaten, krass, ich habe ein bisschen verlernt, Dinge alleine zu machen.
Warst du gerne Single, während du Single warst? Oder fällt dir jetzt ein, romantisierst du jetzt das Single-Sein?
Nee, ich romantisiere auch immer noch nicht das Single-Sein. Ich glaube, das war einfach kein Status, von dem ich gedacht habe, dass er sich ändern wird. Also habe ich einfach mir ein gutes Leben gemacht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so schwierig zu beschreiben, weil ich glaube, ich habe ganz lange, und ich weiß nicht, wie es dir damit ging, Mathilda, kannst du ja gerne mal erzählen, ich habe so lange immer gedacht, mit mir ist was falsch und ich muss auf jeden Fall jemanden finden. Mir wurde vor allem von außen gespiegelt, dass durch meine Beziehungslosigkeit irgendwas an mir komisch sei. Und ich wäre immer bereit gewesen, quasi in eine Beziehung zu gehen, hätte ich eine Person gefunden. Aber ich habe niemanden gefunden. Es hat nie so gematcht. Aber ich dachte auch so, es ist ja jetzt keine Option, die ganze Zeit nur darauf zu warten, dass irgendwann jemand kommt, damit ich mein Leben beginnen kann. Wie ist das bei dir?
Ich fühle gerade auf so vielen Ebenen das, was du sagst. Und irgendwie, ich finde es auch voll schön gerade, weil ich fühle mich so gesehen und repräsentiert von dem, was du schilderst. Weil ich kann das einfach so gut relaten, dieses, oh, da muss mit mir ja was nicht stimmen. Also ich muss erstmal vielleicht ein bisschen Kontext geben hier, ne?
Ja,
also,
ja, gerne.
Ja, ich bin 28 und ich war auch noch nie in einer Beziehung. Wer weiß, vielleicht ist ja das Jahr 28. Bei dir war es die 28.
Bei mir war es die 28.
In der Grundschule?
Nee.
Auch nicht verheiratet gewesen?
Nee, ich hatte mal im Kindergarten, war mal so eine 3-Tages-Romanze. Mm. Das gab's mal. Mhm. Ansonsten
ich hatte das auch nicht mehr. In der Schule dieses so, wenn, da waren ja auch ganz viele, da lief ja auch nichts, aber die waren trotzdem Pärchen für eine Woche. Das war ja, alles
da hat man
nicht,
mal Händchen gehalten.
Das gab's für mich einfach nicht. Also ich war auch immer viel zu schüchtern dafür, weil ich auch Angst hatte davor, Gefühle zu zeigen. Egal. Also erzähl dir gerne weiter, möchte ein bisschen Kontext haben.
Ganz kurz, als du diese 3 Tage im Kindergarten, ich weiß nicht, da hatte ich ein Selbstbewusstsein, das habe ich nie wieder in meinem Leben. Also ich würde schon sagen, ich bin mittlerweile selbstbewusst, aber an diesen 3 Tagen, da bin ich zu dem Typen, den ich da mir ausgesucht hatte, hingestopft und habe zu dem gesagt, wir sind jetzt zusammen.
So,
und der musste mir da folgen, ja. So, ich war Chefin.
Weißt du noch, wie der hieß?
Marlon hieß der.
Oh, ja. Marlon und Mathilda.
Ja.
Wow.
Wow.
Ja, auf jeden Fall. Danach wurde es aber nicht mehr so romantisch wie im Kindergarten, sondern irgendwie gar nicht. Und das hat mich irgendwie, glaube ich, auch so meine ganze Pubertät begleitet, weil ich war immer sehr viel verknallt auf jeden Fall. Ich habe irgendwelche Liebesgedichte in mein Tagebuch geschrieben über Jungs, die ich ganz toll fand, weil sie so ihre Hose so getragen haben, dass man die Boxershorts rauszieht.
Oh,
und
so süß. Oh,
sexy.
Ja, und ganz viele Crushes gehabt und ich war auch so eine Person, die auch immer so richtig gut in die Obsession reingehen konnte.
Warst du viel im Internet auch?
Ja, so Tumblr zum Beispiel. Ja, ja. Natürlich.
Warst du das One Less Lonely Girl? Was besungen wurde?
Ich habe mich damals in der Pubertät von Justin Bieber offiziell distanziert und dann so heimlich die Musikvideos geguckt. Na klar.
Aber ich war auch so viel verknallt, auch mein Leben lang eigentlich. Aber ich war eher verknallt ins Verknalltsein.
Ja, so
ganz
in diese
komisch,
Idee
in die,
davon.
In die Idee vom Verknalltsein, anstelle von die Person wirklich kennenlernen.
Voll, ganz, ja.
Ja, aber das war doch… Also ich war bis 25 auch noch kein richtiger Mensch, der irgendwie reflektieren konnte, weißt du?
Zitat Karel Hake.
Ja, ist gut. Nein, aber ich meine so, ich weiß nicht, ob ich mit 18 hätte sagen können, obwohl ich mit 18 meinen ersten Freund hatte. Ja, ich habe mich richtig in seine Art und in seinen Charakter und so weiter verliebt. Also vielleicht gibt es da andere oder
ich
so,
schon, dass
aber ich wollte einfach unbedingt eine Beziehung.
Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche intrinsische Motivationen, warum man in Beziehungen reingerutscht ist. Und ein Teil von Beziehungen ist auf jeden Fall daraus entstanden von, bei uns war das einfach so, ab 16 waren alle in irgendwelchen Beziehungen. Die gingen dann immer so 1 bis 2 Jahre. Das war auch damals immer schon so, boah, krass.
Ein Jahr war crazy.
Die sind schon 1 Jahr zusammen.
Ja.
Mhm. Und ich war immer so, das wird noch kommen. Bald kommt es. Und jedes Jahr an Silvester habe ich so auf mein, was nächstes Jahr passieren wird, auf meinen wie so Wunschzettel draufgeschrieben. Meine erste Beziehung und so. Und da hatte ich auch schon meinen ersten Kuss und so meine ersten Erfahrungen, aber diese Beziehung ist halt so ausgeblieben. Aber jedes Jahr wieder aufs Neue dachte ich so, dieses Jahr vielleicht. Und dann wird mein Leben richtig losgehen.
Ich hatte ganz viel tatsächlich erst richtig spät. Ich glaube, meinen ersten Kuss hatte ich auch erst so 20 irgendwas so um den Dreh. Auf jeden Fall war ich schon raus aus der Schule und mein erstes Mal auch sehr spät. Das war dann so 23, 24. Dann hatte ich so eine kleine Phase, wo ich mich so ein bisschen self-sexualized habe, weil ich wollte mir natürlich alles ein bisschen zurückholen. Hinterher habe ich nochmal festgestellt, vielleicht habe ich das doch nicht so sehr gefühlt, wie ich es gerne gefühlt hätte. Und jetzt bin ich gerade in einer Single-Era, also aber in einer Single-Era, in der ich so Single sein nicht als Zustand begreife, den ich ändern müsste, sondern einfach mal als so einen Zustand, der okay ist und der darf so sein. Und
wie ist der, wie hast du diesen Switch hinbekommen? Also wann ist dir aufgefallen, es ist vielleicht irgendwie gar nichts Schlechtes und ich kann mir es irgendwie total nett machen und ich verbringe total gerne Zeit mit mir.
Also zum einen, weil ich einfach müde war so von dem immer, wenn man unterwegs ist, wo so abzuchecken, wer steht da, ist da jemand cute, könnte ich mir das vorstellen.
Es ist so anstrengend, vor allem, wenn man immer davon ausgeht, diejenige zu sein, die keinen abbekommt oder die, also die sich eh nicht traut oder so. Das ist so ein komisches, so, also ich war immer so am Gucken, geht vielleicht was, aber gleichzeitig hatte ich auch total Angst davor. Ganz weird.
Oder auch Dating-Apps, eigentlich sau nervig. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Ich habe einen sehr guten Kumpel kennengelernt über eine Dating-App, mit dem ich noch immer befreundet bin. Shoutout. Ich droppe jetzt den Namen nicht.
Ja. Aber wir sind immer sehr gut mit Klarnamen.
Ich wollte jetzt
einfach Marlon.
Alle Männer einfach, die wir heute nennen werden, heißen einfach Marlon.
Ja. Weil das war auch nie ein Dating-Kontext oder sowas, in dem wir uns so richtig kennengelernt haben, sondern das war von Anfang an direkt freundschaftlich und wir haben irgendwie so connected über Mucke und da habe ich gemerkt, nee, man kann schon auch coole Leute treffen auf Dating-Apps, also ich möchte es jetzt auch gar nicht so negativ irgendwie framen. Aber eben dann auf der einen Seite, weil ich einfach müde war, ich habe dann so Situationship-Sachen durchgehabt, die mich auch müde gemacht haben. Von irgendwelchen Männern, die nicht kommunizieren konnten und mir irgendwelche Mix-Signale gegeben haben und so weiter. Ich glaube, viele können relaten. Und dann noch so ein bisschen einfach, dass ich so gelernt habe, was es so bedeutet, als Frau Single zu sein, alleine zu sein in der Gesellschaft, vielleicht auch, warum es als Frau nochmal so stigmatisiert ist, wenn man es ist, dass es vielleicht doch nicht damit oder dass es vielleicht doch nicht nur was damit zu tun hat, ausschließlich, dass ich nicht klarkomme, jetzt so als Individuum darauf Single zu sein, sondern dass auch was mit meiner Sozialisation zu tun hat, wie ich aufgewachsen bin, welche Medien ich konsumiert habe, wie meine Eltern mir Beziehungen vorgelebt haben, dass die ganzen Freunde meiner Eltern auch immer nur in Beziehungen waren und so Zeug.
Ja, man war immer wie so der Weirdo oder ich glaube, das ist in manchen Bubbles und Kreisen auch immer noch so, dass Beziehungslosigkeit wie so als Status etwas ist, was ein Defizit so darstellt und etwas so, das muss geändert werden. Wenn ich auch so überlege, Menschen, also als ich ein Kind oder eine Jugendliche war, in dem Umkreis meiner Eltern, da gab es so keine Singles oder so. Das waren immer alles Paare oder Leute, die dann so alleinstehend waren, die waren auch immer so ein bisschen, waren ein bisschen weird oder man hat so über die gesprochen. Und ich finde das irgendwie so krass, dass ich glaube, dass so Politisierung, das ist auch etwas, was bei mir so den Switch gemacht hat im Kopf. Aber mit 20, da war es mir, da stand ich auch auf richtige Vollpfosten, so. Ich glaube, durch Politisierung und das Verstehen der eigenen Position als Frau in der Gesellschaft, das ist bei mir erst viel später entstanden, weil ich einfach mich erst viel später politisiert habe, weil ich auch gar nicht in einem Konstrukt war, wo ich das Gefühl hatte, müsste das überhaupt tun, quasi. Fand ich dann auch das viel schwieriger, auf einmal Männer zu finden, die dem Ganzen gerecht werden. Und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem voll die Vollnieten rangelassen habe, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Ne? Aber das wusste man nicht. Da dachte ich immer noch, aber das ist ja einer von den Guten vielleicht. Der hat ja Feminismus getribbelt.
Obwohl man damals schon immer zu dir auch gesagt hat, deine Ansprüche sind zu hoch. Ne? Obwohl du noch nicht mal diese Ansprüche hattest.
Und ich würde sagen, ich hatte Ansprüche oder ich war auch immer so, aber ich will doch auch Ansprüche haben. Leute, hört doch nicht auf, Ansprüche zu haben. Ich möchte doch einen Partner oder eine Person, mit der ich zusammen bin, mit der ich auf Augenhöhe bin, die fair mit mir kommuniziert. Ich möchte mich angezogen fühlen. Ich möchte nicht scheiße behandelt werden. Ich hatte viele Friends schon in meinem Leben, die in Beziehung waren, wo ich so dachte, boah, das ist also echt ganz schön krass, dass die oder der in einer Beziehung feststeckt, wo ich das Gefühl habe, boah, irgendwie mögen die sich eigentlich so mäßig. Und da war ich immer so, natürlich habe ich einen Anspruch, aber dass das so auf mich, also ich dachte immer, ich habe einen zu hohen Anspruch. Und gleichzeitig war ich aber auch so, vielleicht ist aber auch mit mir etwas falsch, weil ich finde ja niemanden. Also ich dachte immer auch, ich bin das Problem.
Ich war heute auf einem Event Und da habe ich ein Gespräch mit einer Dame, Lady, geführt, die 40 ist. Und
Dame ist crazy.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Sorry, Leute.
Meine Dame.
Ich weiß, einfach eine coole Frau. Und die ist Single. Und ich habe so gefragt, und wie ist das so? Man kommt halt auch immer auf diese Gespräche dann. Ne? Man will dann immer, man cravet ja irgendwie nach Dating-Geschichten, weil irgendwie, ich bin mit Dating-Geschichten groß geworden, mit romantischen Geschichten. Und das, wenn ich so in so Kreise komme, dann bestehen meine Gespräche den Bechdel-Test nicht. Weil ich immer wissen will, wen datest du gerade, wie läuft's gerade, wie ist es, Single zu sein. Und sie habe ich das halt auch dementsprechend gefragt, die Lady. Und die Lady meinte so, ich bin gerade total gerne Single. Ich lerne gerade erstmal Single zu sein. Und ich habe auch erst gecheckt, als ich um mich rumgeschaut habe, und ich habe sehr, sehr viele Pärchen in meinem Freundeskreis, dass ich keine von den Beziehungen, die die führen, würde ich selber führen wollen.
Das ist auch eine krasse Aussage eigentlich.
Ja.
Ja, aber da kann ich sehr zu relaten. Das habe ich, glaube ich, auch immer so gedacht.
Mhm. Ja, same.
Mathilda, darf ich aber nochmal wissen, wie das, wenn das so, das fängt ja so an, wenn man so 14, 15 ist, so richtig. Aber war es so in der Phase, wo, da ist ja auch noch alles so unserious irgendwie, ne? Also so war das bei mir zumindest früher mit so 14, 15. War das denn so, gab es so Momente, wo es dann so close war? Oder hattest du dann auch so das Gefühl, dass du vielleicht das, also wolltest du das? Oder warst du dann, wenn es sehr close war, dann auf einmal so, oh, vielleicht will ich es irgendwie doch nicht und so? Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass wenn das Umfeld so anfängt irgendwie zu daten oder irgendwie so mit Jungs ins Kino zu gehen oder irgendwie sowas, dass man so denkt, okay, ich muss es irgendwie auch machen und so. Und dann macht man es und denkt man sich so, oh, ist ja irgendwie, fühlt sich, will ich eigentlich gar nicht, finde den irgendwie, glaube ich, doch nicht so toll. Oder wie war das bei dir?
Ich war in so einer Freundinnengruppe früher in der Schule, da war das bei uns allen irgendwie relativ spät. Ich glaube, die erste von uns hatte dann in der Oberstufe ihren Freund oder ihren ersten Freund damals. Und wir waren auch so ein bisschen so anti, also nee, wir wollen jetzt nicht feiern gehen, wir wollen jetzt keinen Alkohol trinken, bla bla bla. Wir sind besser, weil wir wollen gute Noten, aber ich weiß.
Wie war's? Wie ging's dir so damals?
Und dann irgendwann.
Droppt man deinen Notenschnitt? Dein Abischnitt?
Mein Abischnitt war 1,7.
Nicht schlecht.
Mit einem aber extrem verkackten Deutsch-Abi auch.
Oh.
Ja, also ich hätte besser sein können. Ich habe mich auch noch in meiner Uni-Zeit ganz doll über Noten definiert. Holy shit. Naja, auf jeden
anderes
Fall.
Anderes Thema.
Auf jeden Fall hatte ich dann aber eine Phase, dass ich mich dann davon abspalten wollte natürlich und dann sehr wohl zu den coolen Kids dazugehören wollte und die dann so am Wochenende im Park gechillt haben und getrunken haben und auch gesehen werden. Aber ich konnte das nie so richtig zugeben, weil ich mich irgendwie immer ein bisschen geschämt habe für so Verliebtheit. Gefühle und ich habe da richtig
auch. Ich habe mich so geschämt. Ich habe das Janne nie erzählt, wenn ich verliebt war.
Hey, aber hat Janne es dir erzählt, wenn sie verliebt war?
Ja. Meine beste Freundin aus der Heimat, die war, also ich konnte es nicht mal meiner besten Freundin, also ganz oft erst viel später erzählen.
Was würdest du sagen? Du hast dich geschämt für Verliebtheitsgefühle. Was meinst du damit? Also wenn du jemanden gecrushed hast, dass du da so ein bisschen Pick-Me-mäßig, du warst zu cool, um was zu fühlen? Meinst du? Oder?
Also, dass ich das gar nicht so meinen Freundinnen verraten wollte.
Ja, weil in der Angst, dass, wenn sich das nicht bestätigt, dann hast du dich nackt gemacht und.
Und auch, weil Jungs dann trotzdem noch irgendwie so ein bisschen so, ist der gut genug, ist der cool genug, was sagt das jetzt über mich auf, wenn ich jetzt den gut finde, finde ich den richtigen Typen gut irgendwie jetzt da in der Bubble.
Das
in,
ist
ja,
so
in der Bubble.
Witzig, dass du das sagst, weil ich kenne dieses Gefühl, dass man sich so dafür schämt, sich zu verlieben und ihr wart gerade so schockiert und für mich ist so, na klar, ist ja voll peinlich.
Ich habe immer allen, überall immer jedem erzählt, in wen ich gerade wieder verliebt bin.
Ja, und das war ja bei manchen auch so eine Taktik. Kannst du Tjorben erzählen, dass Janne auf den
Norddeutschland, deswegen kommen
sorry,
immer komische Namen.
Kannst du Marlon erzählen, dass Pinkas auf ihn steht? So, das war immer so, das waren bei manchen ja richtig so Kniffe, um miteinander zusammenzukommen. Und ich war so, niemand darf erfahren, dass ich Marlon super süß
finde. Ja, ist wie so ein Staatsgeheimnis.
Wie ein Staatsgeheimnis, wirklich. Und jetzt bin ich manchmal so, boah, hätte das jemand mal gewusst, was da in einem vorgeht. Aber ich kann immer noch nicht so ganz definieren, woher eigentlich diese Scham kam.
Ich finde es auch super schwer.
Ja.
Es hat sich dann, glaube ich, irgendwann gewandelt, als ich war da dann so im Studium und ich habe viel getanzt und ich hatte eine ganz tolle so Tanzbubble von meiner Tanzschule, wo wir irgendwie eine tolle Freundinnenschaft gepflegt haben.
Wo hast du studiert?
In Freiburg auch. Also ich komme auch aus Freiburg, das habe ich euch vorhin erzählt. Wahrscheinlich im Podcast-Hörer nicht. und da war das dann irgendwie so ein Umfeld, wo ich das dann irgendwie sagen konnte. Und die waren dann auch voll bestärkt. Und die waren so, ja, der soll dich mal besser gut finden. So, du bist ja auch eine tolle Frau und oder eine tolle junge Frau, tolle, ja, tolles Girl,
hat
was auch immer die gesagt haben.
Eine Dame.
Ah ja.
Eine Lady.
Eine tolle Lady. Und es hat mich voll geflasht. Und ich war so, oh ja, vielleicht ist das gar nicht so abwegig, dass mich der auch zurück toll findet. Also turns out, nee, hat er nicht. Ja, aber, und das war dann immer so ein bisschen, was ich durchgezogen hätte, dass ich Männer ganz toll fand und da vielleicht dann auch gerne mehr gehabt hätte oder dann auch so die Beziehung ausprobiert hätte, weil ich bin dann auch oft so nüchtern irgendwie reingegangen mäßig. Ja, aber ich kann es ja noch gar nicht sagen, ob ich das jetzt auch über so die ersten Gefühle da oder sexuellen Gefühle, wenn man in so einer Situationship war, so müssten wir ja mal testen. Müssten wir ja mal so einen Testrun machen und dann könnten wir nochmal nach einem Monat einchecken. Aber das wollten die schon immer nicht. Das war
eigentlich
dann denen schon
gut,
zu viel Commitment.
Die Technik, ja. Also warst du schon mal richtig verliebt?
Ich würde eher sagen, also verliebt ja, verknallt auch. Aber es war auch immer so obsessed irgendwie mit dabei.
Wie sieht das dann aus, die Obsession? Die sieht ja bei jedem anders aus, würde ich sagen.
Dass meine Stimmung so total davon abhängt, wie die reagieren, ob die mir antworten oder nicht.
Oh, das ist auch so das finde ich fast das Anstrengendste, wenn man Single ist oder wenn man datet, muss ja nicht immer Single dafür sein, aber wenn man Gefühle für jemanden hat, aber man die Stimmung davon ist so total abhängig. Wie antwortet er oder sie? Was für ein Feedback bekomme ich? Und das ist wirklich für mich auch teilweise mit Männern, mit denen ich davor eine Situationship hatte oder sei es auch nur mit denen geschrieben auf einer Dating-App und ich konnte mich schon so reinsteigern in unsere gemeinsame Zukunft, obwohl ich die nicht kannte, war so das war so krass, wenn ich dann das Gefühl hatte, der ist doch nicht interessiert oder er hat nicht das Interesse, dass ich dann wirklich einfach auch einen schlechten Tag haben konnte. Deshalb.
Es gibt bei mir einen Tagebucheintrag. Ich habe nie, Leute, ihr müsst wissen, ich schreibe nie Tagebuch. Aber in meiner Datingphase mit meinem Mann, die lief eigentlich total einwandfrei. Die lief einfach, das ist alles lief.
Textbook.
So, textbookmäßig. Und einmal hat er mir aber nicht wirklich zurückgeschrieben, als ich mir gewünscht hätte, er würde mir zurückschreiben. Und dann war ich so, okay, ich glaube, es ist vorbei. Und dann habe ich das Tagebuch genommen, in das ich noch nie vorher reingeschrieben habe.
Krise.
Habe so geheult und war so, liebes Tagebuch, es ist mir schon wieder passiert. Schon wieder habe ich mich einem Mann geöffnet und habe mich irgendwie gefühlsmäßig in etwas reingesteigert, was es nicht war. Und dann so eine Stunde später hat er dann geschrieben. Aber ich habe das letztens gefunden, diesen Eintrag. Und es war
so lustig.
Wie ich dann so, also das so überdramatisiert habe. Und ich kann mich richtig reinfühlen, wie ich mich da gefühlt habe. Weil das ist ja auch ein körperlicher Schmerz fast, den man dann spürt. Und man das ist wie so, wenn man dann eine falsche Nachricht bekommt oder keine Nachricht, dass der Körper fühlt sich so an, als würde der eine Etage tiefer fallen. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Was ich daran auch so spannend finde, dieses so, man kann sich so reinsteigern in eine Gefühlswelt, obwohl man die Person, vielleicht kanntest du Appy an dem Punkt noch gar nicht so richtig, ne? Weil ich mich daran erinnere, dass ich teilweise so Thema Obsession, so doll verknallt war. Und erst jetzt kann ich so nicht, also damit will ich nicht Verknalltheit oder Verliebtheitsgefühle absprechen, aber dass ich jetzt, wo ich in einer Beziehung bin, erst so nach einem Jahr richtig verstanden habe für mich, wie sich Liebe anfühlt. Und das ist so krass, weil ich direkt zu dem so, ich war direkt so, ich bin so verliebt in den und ich glaube, ich liebe den richtig. Und das stimmte auch auf eine Art und Weise. Bloß, dass am Anfang noch so viel mehr Obsession und eine Idee von dieser Person und mir zusammen war, versus so sind wir wirklich zusammen und das liebe ich jetzt. So. Und aber diese Obsession fühlt sich so echt an, ne?
Und sie ist ja auch echt.
Genau. Die ist auch echt.
Aber man hasst sich dann, also man mag sich ja selbst auch in der Rolle nicht, ne?
Ich habe das Buch Entromantisiert euch von Beatrice Frasel gelesen. Da gibt es so auch ein Kapitel zu Verliebtsein und Verknalltsein. Und da beschreibt sie das so sehr überspitzt einfach als eine Psychose. Als etwas, wofür, wenn es in einem anderen Kontext wäre, könnte man sich einweisen lassen, so ungefähr. Also sie bedient auch voll dieses Stilmittel, so halt sehr
so richtig Crush out.
Also generell in dem Buch schreibt sie super überspitzt und wählt sehr starke Worte und auch irgendwie Superlative und aber das ist auch so, um den Punkt across zu bekommen. Und auch wenn ich jetzt so zurückdenke an diese ganzen Gefühl, ich möchte da gar nicht unbedingt mehr hin. Also ich habe auch Lust auf gesehen werden und wirklich mal Liebe fühlen in einem romantischen Kontext und mich sicher fühlen und supported. So, das hätte ich gerne. Mm. Aber dieses so, dass es überall angespannt und man nervös ist, so, das weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt brauche.
Und ja, danach cravet man ja aber so, ne? Weil das so starke Gefühle sind. Ich habe letztens, hat jemand, sorry, das ist ein komplett anderes Thema, aber das…
Perfekt.
Nein, Tara Luise Wittfer hat eine Buchrezension geschrieben über A Little Life und warum sie es scheiße findet. Und sie sagt einfach, dieses Buch, die Autorin hat es einfach geschafft, Leute zum Fühlen zu bringen.
Und deshalb finden es Menschen gut.
Und deshalb finden es Menschen gut, aber es ist einfach nur, eigentlich ist es ja so Suffer-Porn-mäßig, so beschreibt sie es, ne? Aber, und deswegen habe ich das voll, also wir lieben es einfach viel zu fühlen, weil dann fühlen wir uns lebendig. Aber ich glaube, manchmal können wir nicht richtig auseinanderhalten, oder ich weiß nicht, wir verwechseln es dann mit was Schönem. Hm. Also uns dann auf einmal irgendwie.
Oder es ist eine große Messbarkeit, weißt du, man kann es halt richtig messen und deshalb hat es eine Wertigkeit, egal ob die negativ oder positiv ist. Ich hatte das doch auch nach meinem letzten Heartbreak. Ich war in so einer Situationship mit einem Typen und ich dachte wirklich so, jetzt kommen wir zusammen. Also es ging, war so richtig serious. Und dann hat er mich so von heute auf morgen gedumpt. Und es hat sich so schlimm angefühlt. Und trotzdem war ich so, ist die Quintessenz davon gewesen, ich wollte das nicht missen, dieses Gefühl, weil ich so viel gefühlt habe, dass ich so dachte, weil ich davor lange nichts für irgendjemanden empfunden habe. Und dann war ich so, irgendwie habe ich sogar lieber Liebeskummer, als irgendwie gar nichts zu fühlen. Ich glaube aber, das würde sich jetzt ändern. Ich glaube, das wäre nicht mehr so. Weil Liebeskummer ist ein extrem beschissenes Gefühl. Auch wenn ich danach einen geilen Glow-up hatte, weil ich dachte, dem zeig ich's.
you did.
Aber weil ich da noch so Beziehungslosigkeit, dieses Wort, ich hatte das so als Defizit da noch im Kopf. Und das habe ich jetzt einfach nicht mehr. Aber auch, weil ich jetzt in einer Beziehung bin, die ich als sehr liebevoll und toll empfinde und trotzdem so bin, so, hey, warte mal, ich habe ein bisschen die Beziehung zu mir verloren. Und ich war, glaube ich, gut im Single-Sein, im gut mit mir alleine Zeit verbringen. Und erst jetzt, wo ich das nicht mehr so viel haben kann auch, merke ich manchmal, dass das etwas ist, was ich auch manchmal vermisse. Weil ich bin so, wer bin ich denn? Ich war doch so gut mit mir. Weißt du? Wie bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut bist du als Single?
Was sind so Kriterien, um gut im Single-Sein zu sein für dich?
Bist du gerne alleine?
Ja, unglaublich gerne. Ja.
Das war's auch schon. Ja. Machst du alleine Urlaub?
Nee, das traue ich mich tatsächlich noch nicht. Steht aber auf meinem Vision Board für dieses Jahr.
Hast du also richtig eins mit ausgeklebt und so?
Mhm, ja. Cool.
Das finde ich eigentlich einen interessanten Punkt, weil Single-Sein so oft mit Alleinsein gleichgesetzt wird und ich störe mich so krass daran, weil du bist nicht alleine, weil du Single bist. Du bist nur nicht in einer Beziehung. Weil man ist, also klar, man kann schon sagen, dass vielleicht ein Partner irgendwie natürlich man dann irgendwie so ein Duo ist, aber man hat ja trotzdem noch andere Menschen außerhalb von der Beziehung im eigenen sozialen Netzwerk.
Man führt eigentlich mehrere Beziehungen, keine romantische
Beziehung. Deswegen finde ich es immer schade, wenn Leute sagen, ja, irgendwie, ja, dann ist man allein. Und ich denke mir so, aber die meisten Leute sind ja gar nicht
alleine. Das stimmt. Und ich glaube zum Beispiel, die Anzahl von Beziehungen, die ich hatte, als ich Single war, waren einfach deutlich mehr, weil ich viel mehr Kapazitäten für meine Freundinnenschaften hatte. Und deshalb hatte ich eigentlich mehr Beziehungen. Ich glaube, ich war eigentlich auf eine Art weniger alleine.
Du warst eigentlich, jetzt bist du beziehungsloser als damals.
Ja, genau, richtig. Obwohl ich eine feste, romantische Beziehung habe.
Ja.
Ist auch so spannend, dass wir die ganze Zeit auch eben so selbstverständlich von Beziehung sprechen und dann nur die romantische Beziehung irgendwie meinen, ne? Ja, ich glaube, eine von euch oder zusammen, ich weiß nicht mehr genau wer, hat auch neulich so einen Tag auf Social Media gepostet mit, hast du das vielleicht? Ich weiß es nicht, mit, wie selbstverständlich man halt sich seine Zukunft nur mit einem romantischen Partner halt vorstellen kann und nicht mit einer sehr guten Freundin, die aber vielleicht schon viel länger im Leben irgendwie vorhanden ist und vielleicht auch die, ne, man möchte ja eigentlich nicht, aber kann ja schon sein, dass man sich scheiden lässt irgendwie und dann nach dieser Scheidung auch wahrscheinlich noch da ist. Mhm. Warum wir mit diesen Menschen irgendwie nicht planen. Und dann kann man so einen schönen Begriff irgendwie Primat der romantischen Beziehung, den ich auch von der tollen Beatrice Frasel gelernt habe.
Kannst du das nochmal wiederholen?
Primat der romantischen Beziehung.
Ah ja.
Habe ich auch von Beatrice Frasel aus ihrem Buch gelernt, dass so das einfach die Beziehungsform ist, die in unserer Gesellschaft so an an höchste Stelle gestellt wird. Mhm. Und alle anderen Beziehungsformen, wie zum Beispiel Freundschaften, werden halt an einem Punkt im Leben, wenn man dann erwachsen wird, irgendwie untergeordnet. Und deswegen gibt es dann so auch diese Tendenz, dass sich Freundinnen vielleicht in Beziehungen zurückziehen und dann nicht mehr so Zeit haben, mhm, oder das nicht mehr so ernst nehmen, selbstverständlicher absagen, dass man dann irgendwie nur noch mit dem Partner in den Urlaub fährt und nicht mehr mit dem Girlstrip, weil da sind wir doch jetzt rausgewachsen und so weiter. Oder dass man selber nicht nach Hilfe fragt bei seinen Freundinnen, sondern eher bei seinem Partner. Und das kann man jetzt noch ganz viel weiterführen, natürlich.
Ich glaube, das ist der Konflikt, den ich wahrscheinlich mit Espen führe. Weil Espen führt so eine klassische Primatbeziehung. Nee, wie sagst du, romantische Primaten?
Also für ihn ist dann wahrscheinlich die romantische Beziehung das Primat.
Genau.
Ja.
Und ach so, ich dachte die ganze Zeit, die Primat ist ein Affe.
Der Affe.
Der Menschenaffe.
Ja, ich glaube, es ist irgendwie so Vormachtstellung oder
ah,
so.
Ja, ja.
It's a fancy word, ja. Yeah.
Okay. Ach so, ich dachte, ich habe die ganze Zeit einen Affen im Kopf gehabt, der so ping, ping, ping macht.
Wir sind halt immer ein bisschen intellektuell unterwegs.
Und ich, das ist ja der Konflikt, den wir haben, dass ich ja nur in Berlin bin, weil meine freundschaftlichen Beziehungen für mich so einen hohen Stellenwert haben. Sonst wäre ich ja über alle Berge in München mit meinem romantischen Partner.
Redaktionelle Anmerkung, Gesine und ich haben gerade Fußkontakt.
Du hast Fußkontakt mit mir.
Ja, das stimmt.
Mein Fuß, der steht da schon die ganze Zeit.
Werbung. Schatz, ich muss dir unbedingt erzählen, ich habe das perfekte Buch für den Sommer gefunden. Das ist genau my cup of tea. Also es geht um Sommer in Frankreich, Kunst und Liebe. Also wenn das keine Stichwörter sind, wo mein Herz höher schlägt, ne? Da, Hacki würde jetzt sagen, dass ich bin ja auch so eine Frankophile. Das hast du bestimmt auch schon mal auf Insta gesehen. Das heißt Weißer Sommer von Eva Bramschüfer. Kennst du?
Die macht doch so Book-Rezensionen, oder?
Ja, genau, richtig.
Ich habe das überall ehrlicherweise gesehen. Und das Cover sieht extrem geil aus. Und das habe ich mir auch schon auf meine Leseliste gepackt. Aber ich glaube, ich werde es mal hören dieses Mal. Es ist mal wieder an der Zeit, ein geiles Buch zu hören.
Ja, das kann man ja auch bei BookBeat, ne?
Das ist richtig. Ich habe aber gerade auf BookBeat angefangen, Yesteryear zu hören. Das war nämlich überall in meinem Feed. Da geht es nämlich um eine Influencerin, die ein scheinbar perfektes Tradwife-Leben auf einer Farm inszeniert. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich habe aber noch 12 Hörstunden vor mir und das sind irgendwie 14. Also,
oh, ich liebe das ja, ne? So, wenn man weiß, oh, ich habe ein geiles Hörbuch und ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, ne? Ich höre das ja auch manchmal zum Einschlafen. Da darf es natürlich nicht so spannend sein, weil sonst kann ich nicht einschlafen, wer kennt. Aber ich verbringe gerade so viel Zeit mit mir allein in der Bude und da habe ich halt auch immer gerne ein Hörbuch auf den Ohren.
Ja, ich musste ja in letzter Zeit auch öfter mal alleine auf dem Berg, um zu trainieren für die Prüfung. Und da hat mich auch öfter ein Hörbuch begleitet, weil ich habe manchmal so Momente, wenn ich alleine wandern bin, dass ich mich doch ein bisschen alleine fühle, wenn es gruselig ist.
Ja,
und dann mag ich es ganz gern, mich abzulenken. Und die Gerüchte sind tatsächlich wahr. Ich lasse mich dann doch ganz gerne mal dauerbeschallen.
Ja, du, würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Vor allem, wenn es ein geiles Buch ist. Mhm. Also, wenn man ein geiles Hörbuch hat und dann kann man in so eine Geschichte reindiven. Mm. Oh, ich liebe das einfach. Mm. Ne? Wenn ihr BookBeat jetzt noch nicht kennt, dann könnt ihr es mit dem Code 2026 ZWANNI26 für 90 Tage kostenlos testen.
Alles kleingeschrieben, oder?
20 kleingeschrieben.
Perfekt. Und da bekommt ihr 40 Hörstunden und je nachdem, wie lang die Bücher sind, könnt ihr da auch einige echt weghören. Zum ersten Mal funktioniert der Code auch, wenn ihr seit 6 Monaten kein aktives Abo hattet. Das war vorher immer nur für Personen, die sich noch nie angemeldet haben. Und deswegen, falls ihr jetzt seit 6 Monaten nicht mehr auf BookBeat wart, könnt ihr den Code auch einlösen.
Ja, und da würde ich auch mal sagen, speaking of zum ersten Mal, ein bisschen Eigenwerbung. Unser Buch könnt ihr dann nämlich auch hören. Na, Gesine?
Perfekt.
Wir haben ein Buch geschrieben, oder? Erinnerst du dich dran?
War toll.
Weißt du das noch?
Wir beiden.
Und BookBeat ist wirklich euer perfekter Begleiter für den Sommer. Bei BookBeat kann man über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen.
Also jetzt mit dem Code 2026 kleingeschrieben. Austesten und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes.
Viel Spaß beim Hören.
Werbung Ende. Nee, aber ich glaube, das ist vielleicht gerade so ein Konflikt, den ich in meinem Leben habe, weil ich habe zwei quasi Beziehungskonstrukte auf Pole Position, also quasi in der Pyramide ganz oben. Und bei Abby ist das einfach ein bisschen anders.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, was ich toll finde, dass wir in unseren Freundschaften, die wir auch so zusammen haben, wir haben auch viele Kombinationen an Freundinnenschaften, dass ich bei keiner das Gefühl habe, da ist der Partner immer Nummer eins.
Ja.
Sondern dass es ganz oft die Priorität ist, komm, wir sehen uns und die Beziehung ist auch manchmal Teil davon oder so.
Die supportet das.
Die supportet das. Aber beispielsweise so Girls Trips, für mich, es war wirklich etwas, was ich so letztes Jahr mal wieder so richtig in meinen Kopf bekommen musste von, ja, ich bin jetzt in dieser Beziehung. Ich habe mit dem auch noch nie so richtig viel Urlaub gemacht, weil ich die letzten 4 Jahre nicht so viel Urlaub gemacht habe. Aber dass ich jetzt so war, ich möchte wieder Urlaub mit meinen Freundinnen machen, weil ich liebe den. Ich liebe Zeit mit dem zu verbringen und auch mit dem in Urlaub zu fahren. Aber das mag ich auch so gerne mit Freundinnen. Warum sollten wir das nur machen, wenn wir gerade alle gleichzeitig Single sind? Das ist eigentlich so, eigentlich eine gaga Vorstellung. Mhm. Aber das war für mich lange genauso selbstverständlich. Dass so meine Freundinnen, als ich immer Single war, die Freundinnen, die in einer Beziehung waren, die sind nicht mit mir in Urlaub gefahren. Die haben sich das immer aufgehoben für ihren Freund. Und dann habe ich geguckt, welche andere Single-Freundin hat auch Zeit. Und
ja, das stimmt. Ist irgendwie,
ja.
Da habe ich einen super Take zu.
Du, da kommen wir doch mal direkt in unsere Community-Takes. Super, Haki. Star-Producerin.
Nicht direkt zum Urlaub machen, aber zu dem, was du davor gesagt hast. Und zwar, Take, Single sein ist nur schlimm, wenn du Freundinnen hast, die ein beziehungszentriertes Leben führen. Seit ich mich mit Menschen umgebe, die ein freundschaftszentriertes Leben führen, in Klammern darunter 50-50 vergeben und Single, bin ich das erste Mal eine glückliche Single. Ich habe nie so viel Romantik erlebt wie in meinen jetzigen Freundschaften. Einige Freundinnen, die nach Langzeitbeziehungen wieder Single sind, haben jetzt erst gemerkt, wie sehr sie die Freundschaften vernachlässigt haben. Ich hoffe sehr, dass es ein nachhaltiges Learning für alle ist. Learning finde ich ein crazy Wort in dem Kontext, aber ja, es ist ein Learning,
ich
hoffentlich.
Ich finde das einen schönen Gedanken, Romantik in Freundschaften zu spüren. Also das habe ich noch nie so in Kombination gebracht oder so in Verbindung.
Ja, fällt mir auch irgendwie schwer direkt. Weil ich.
Jetzt könnt ihr nochmal füßeln.
Gesine hat meinen Fuß in der Hand jetzt. nee, aber das stimmt, ja.
Hast du einen singlefreundlichen Freundeskreis?
Ich würde sagen, bei mir ist es auch so gemixt. Also eine sehr gute Freundin von mir ist in einer Beziehung, meine Schwester ist in einer Beziehung und dann 2 sehr andere gute Freundinnen von mir. Eben nicht. Mhm. Die eine so frisch getrennt, eine andere auch eher so schon länger Single, also vielleicht dann eher so, also nicht so krass wie ich, schon immer gefühlt. Also nicht gefühlt, schon immer, Fakt. Aber auch schon seit einer Zeit jetzt mal wieder länger. Das heißt, es ist sehr gemixt. Aber ich finde, also was ich jetzt ganz interessant an dem Take fand, war dieser Punkt von, ja, die haben es dann so ein bisschen gelernt. Nachdem dann diese Beziehung geendet ist, haben sie auf einmal gesehen, oh scheiße, jetzt stehen wir irgendwie alleine da, ich muss jetzt mal wieder meine Freundinnenschaften priorisieren. Weil ich glaube, deswegen ist es auch so aus einem egoistischen Grund ganz wichtig, dass man nicht nur diese eine Beziehung in seinem Leben so pflegt, die romantische. Weil, also wenn wir das jetzt auch auf so eine strukturell gesellschaftliche Ebene heben, dass ja voll so ein Mechanismus ist, um Frauen abhängig zu machen emotional. Wenn man keine anderen Menschen in seinem Leben hat, denen man sich anvertraut, dann also ich
kann sehr viel passieren.
Ja, voll. Ja. Also ich hoffe, dass ganz viele Menschen, die hier zuhören, einfach eine tolle Beziehung haben. Aber so, wenn wir jetzt die Zahlen halt uns anschauen, dann wissen wir, dass viele Frauen auch keine schönen Beziehungen haben, sondern Beziehungen, in denen Gewalt stattfinden, emotionale Gewalt oder physische Gewalt. Und da muss man sich erstmal raustrauen. Und da braucht man jemanden, dem man sich anvertrauen kann, mit dem man darüber sprechen kann. Und deswegen finde ich das super wichtig, eine Freundin an seiner Seite oder einen guten Freund, ne? Also ja. Muss ja auch jetzt ja. Nicht gegendert werden, so nur.
Good point ist auch, dass in so Beziehungen, in denen viel Gewalt stattfindet, oft der allererste Schritt in so toxischen Beziehungen und jetzt nicht das toxisch, was wir so ein bisschen überproportional im Internet benutzen, sondern wirklich in toxischen Beziehungen, wo der Mann zum Beispiel Narzisst ist und irgendwann tatsächlich auch physisch oder psychisch oder beides gewalttätig ist, dass es immer anfängt mit einer Isolation.
Ja.
Die Frau zu isolieren. Und das merkt man in diesen Konstrukten ganz oft erst, wenn man schon isoliert ist, dass man auf einmal nur noch diese eine Beziehungsebene hat. Und das ist total, wie du schon sagst, es ist dann so schwer, weil man sich auch, vor allem Frauen, denen das passiert oder Menschen, denen das passiert, eine so große Scham sich entwickelt und sich dann auch wieder bei Menschen zu melden, wo man das Gefühl hat, oh, die habe ich jetzt aber so lange nicht mehr kontaktiert, kann ich das überhaupt noch sagen und so. Ja, good point.
Noch ein Take von einer Person, die auch schon mal öfter einen Take geschickt hast. Nicht deine Mutter, Annika, keine Sorge. Hatte mit 28. 28 scheint irgendwie so ein Ding zu sein.
Das ist das Alter.
Das ist das Alter. Hat mit fast 28 noch nie eine Bezi und auch so gut wie keine sexuellen Erfahrungen, beziehungsweise eine ziemlich negative, weshalb mir das ganze Thema mit Intimität so schwer fällt. Ich will mich eigentlich nicht stressen und gleichzeitig kann ich auch nicht ignorieren, dass ich die Einzige in meinem Umfeld bin, die so wenig Erfahrungen hat, und das stresst dann schon. Aber je länger ich Single bin, desto größer werden meine Ängste und desto mehr gewöhne ich mich daran, immer Single zu sein. Manchmal habe ich Angst, dass sich das nie ändert, obwohl ich eine Sehnsucht nach Verbindung zu einer Person spüre.
Das ist so krass, das klingt, als ob ich mich mit meiner Therapeutin unterhalten hätte.
Nee. Ja, was löst das in dir aus?
Also das kann ich auch richtig gut relaten. Also ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass ich relativ spät erst so mit sexuellen Abenteuern angefangen habe.
Abenteuer
direkt.
Und da auch eben so viel so Self-Sexualizing drin war und ich irgendwie gedacht habe, so, ja, ich mache jetzt mal irgendwie so, wie ich denke, dass es sein sollte. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich da, also vielleicht kann man es so zusammenfassen mit, ich glaube, ich habe auch ganz oft keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich gemacht habe. Und ich könnte jetzt nicht mit Selbstbewusstsein sagen, dass wenn ich jetzt wieder jemanden hier daten, kennenlernen würde und es dann intim wird, dass ich dann so richtig confident wäre oder da auch dann so weiß, was ich gut finde und so weiter. Und ich das mal erstmal so richtig rausfinden müsste mit einer Person, wo es halt eben nicht nur so ein Casual Situationship oder auch nur One-Night-Stand oder sowas ist. Und da habe ich mich auch lange für geschämt, weil ich mir dann gedacht habe so, ja, aber du bist jetzt so Ende 20 und wie kann man jetzt da noch so unsicher sein? Aber es ist auch irgendwie halt ermüdend, sich dann immer so selber so klein zu machen und runter zu machen bei
so Themen.
Und auch
als würde das deinen Wert irgendwie ausmachen. Das
Voll.
Ist so, ich habe auch so lange meine Art von Wert, was ein weirder Begriff ist, aber in dieser Sache habe ich so daran ausgemacht. Und deshalb habe ich mich ganz viel auch als wertlos empfunden und als nicht datebar. Ich habe mich wie so, dass ich wäre ja eine Bürde für jeden Mann, den ich kennenlernen würde, weil der müsste erstmal mit mir zusammen sein. So.
Der müsste sich erstmal auf deine Unsicherheit einlassen.
Genau, richtig.
So.
Der müsste mir erstmal Dinge beibringen. Und so, ich hatte auch so ein großes, so eine große Scham auch vor Intimität. Ich habe, ähnlich wie die Person, die uns geschrieben hat, ganz wenig sexuelle oder intime Erfahrungen gemacht. Fast alle waren irgendwie nicht schön. Das fing schon beim Küssen an, dass ich so Kusserfahrungen hatte, die ich als einfach nicht schön empfunden habe. Das war nicht per se sogar Übergriffigkeit. Ich habe auch einen sehr, sehr schlimmen übergriffigen Kuss gehabt, den ich so krass im Kopf hatte, dass ich ganz lange niemanden küssen wollte, weil ich dachte, ich war ja so verknallt in den, und dann habe ich den geküsst und es war so schlimm, das wird ja mir wieder passieren. Aber dass ich einfach gemerkt habe, wenn ich nicht auf jemanden stehe und ich knutsche, dann macht das gar nichts mit mir, aber bin ich irgendwie falsch. Und bei mir hat sich echt was geändert, dadurch, dass ich eine Sexualtherapie gemacht habe. Ich habe die nicht aufgrund meines Single-Seins gemacht, aber ich hatte das, die meisten unserer Zuhörerinnen wissen das, weil es ist ein Dauerbrenner-Thema.
3, 2, 1.
Vaginismus. Ich hatte mein Leben lang Scheidenkrämpfe gesehen und ich habe uns vor 4 Jahren kennengelernt, haben festgestellt, wir hatten das beide. Und ich habe damit vor 3 Jahren immer noch ganz, ganz doll gestruggelt. Also ich konnte penetrativ gar keinen Sex haben. Und alleine aufgrund der Tatsache, dass ich penetrativ nicht bumsbar war, habe ich gedacht, kein Mann würde jemals was mit mir haben wollen, weil ich bin ja nicht dafür gemacht, wofür wir Frauen, Leute, alles in Anführungszeichen, ja, gemacht sind. So. Und das war... Es war a crazy take, aber, und ich habe mich auch dafür geschämt, das zu denken aus einer feministischen Brille. Ich habe das ja niemandem gesagt, dass ich das eigentlich denke, weil das geht ja total weit auseinander mit meinen Werten. Aber ich habe dann diese Sexualtherapie gemacht, weil ich wollte eine gynäkologische Voruntersuchung machen. Und das war die erste Intrinsik, überhaupt eine Sexualtherapie zu machen, um dann zu verstehen, warum Sexualität und auch die Abstinenz von Sexualität oder Intimität so ein großer Schamfaktor ist. Ich sehe das mittlerweile aber ein bisschen anders, dass ich gewünscht hätte, früher zu verstehen, dass es, wenn zwei Menschen sich dafür entscheiden, miteinander zu schlafen, es nicht um ein Level geht, wie viele Leute hat man schon gebumst und wie gut ist man da drin, sondern wie ist die Chemie miteinander, wie ist das miteinander. Ich glaube, es können Leute miteinander Sex haben, die schon 1000 Mal rumgebumst haben und alles Mögliche schon ausprobiert haben, die keinen guten Sex miteinander haben oder keinen leidenschaftlich liebevollen Sex, weil sie gar nicht aufeinander abgestimmt ist. Weil das Schöne an Sex ist gar nicht der Akt an sich, sondern das Kommunizieren, das sich, finde ich, aneinander kennenlernen. Und da muss es einfach nicht perfekt sein. Und ich hätte mir gewünscht, das früher zu wissen, dass Intimität miteinander auszuleben null Performance ist.
Und du hattest ja auch jetzt vor deinem ersten Partner auch große Angst vor Intimität. Und du hattest auch große Angst vor Intimität mit ihm ganz am Anfang, bis es dann dazu kam und du gemerkt hast, das ist einfach jemanden, dem ich vertrauen kann.
Den es auch gar nicht. Und das ist aus einer Situationship entstanden. Also wir haben uns einfach nur casual gedatet. Wir wussten, der hat von vornherein gesagt, hey, ich bin gar nicht auf der Suche nach Beziehung. Und ich war so, ey, ich mache Therapie, du bist eigentlich meine Versuchs-, du bist eigentlich mein Experimentmann. Das war eigentlich perfekt. Und es war so krass, weil ich habe mich aber einfach nicht vor dem geschämt. Und er war so, lass doch einfach alles machen, was Spaß macht. Und diese Einstellung, oh, das ist etwas, wo ich so denke, dass dafür muss man nicht in einer Beziehung sein. Das muss man einfach nur gegenseitig Respekt füreinander haben. Und dann kann man Intimität, glaube ich, auch auf so eine spaßige Art und Weise, auch ohne viel Erfahrung mit einer Person haben, mit der man nicht mal unbedingt in eine Beziehung rutschen muss. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, man muss halt offen damit umgehen, dass man halt potenziell Angst hat vor Intimität.
Ja.
Also wenn an die Person, die das geschrieben hat, wenn du, so wie mit allen Ängsten, Exposition ist dein bester Freund und wenn da so eine andere Person noch dazugehört, ist es natürlich wichtig, dass man die andere Person da einfach mit reinholt und sagt so, hey, ich habe da einfach Angst vor. Ist ja eigentlich genau, wie du das gemacht hast. Du hast ja auch direkt gesagt so.
Das war der erste Mann, wo ich das gemacht habe. Vorher habe ich immer so geplayed, als wäre das so kein Thema für mich.
Ja,
und es war,
weil genau das sollte man nicht machen, genau, und weil dann wird es potenziell scheiße.
Und es war auch, die Therapeutin meinte, ich glaube, der erste Schritt ist, das ihrem Gegenüber zu spiegeln. Und ich glaube, Leute, wenn ihr Angst habt vor Intimität, dann ist der erste Step, mit einer Person drüber zu sprechen. Und ja, die Angst ist da, dass jemand das nicht schützt, dieses Gefühl, was ihr habt, dann ist es aber auch direkt das perfekte Sieb, dass dieses Lattenrost nicht in euer Leben passt. So.
Lattenrost?
Ja,
Schwachmat.
Schwachmat.
Ach so,
ja, was hatten wir das letzte Mal noch? Schwachmat, was hatten wir noch?
Amöbe.
Amöbe. Dass diese Amöbe nicht in euer Leben passt. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen da draußen, die sich darauf einlassen können.
Es gibt auch Männer, die Angst vor Intimität haben, auch wenn sie so tun, als
hätten. Ziemlich viele. Ja.
Deswegen, das sollte man nicht unterschätzen.
Irgendwie, ja, das ist gerade, es haben sich zwei Synapsen in meinem Kopf neu verknüpft.
Echt?
Ja, so ein bisschen schon.
Eine Person hat gefragt nach Tipps, wie man Single Friends so supporten kann.
Also ich hatte, glaube ich, mal so eine Zeit, da fiel es mir ein bisschen schwer, so nach Hilfe zu fragen und die so einzufordern auch, also mäßig. Ja, hilf mir jetzt mal bei meinem Umzug, also nimm dir bitte frei. Ich kann ja kein Auto fahren, also ich hab schon einen Führerschein, ich bin nur echt eine miserable Autofahrerin. Und dann buch mal bitte in Miles und dann fährst du so durch ganz Berlin zu mir und dann musst du mir auch noch beim Schleppen helfen, weil ich auch darin echt scheiße bin. Genau, das verlange ich jetzt einmal hier von dir, obwohl du nicht mein Boyfriend oder sonst wer bist, sondern nur eigentlich meine beste Freundin hier in Berlin. Und das war für mich echt voll abwegig. Aber die hat es mir dann richtig leicht gemacht, weil die dann immer bei mir eingecheckt mäßig, hey, wann wird es dir passen? Wann hast du Lust? Wann soll der Stichtag sein irgendwie beim Umziehen? Und ich kann das so und so machen. Und es hat mir halt dann voll geholfen, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich muss das jetzt so wirklich einfordern und sie überreden, mir dazu helfen, sondern sie hat das einfach ganz normal gemacht.
Also eigentlich Zeit, oder? Zeit und Hilfe. Also dieses Gefühl von, nein, mein Partner oder meine Partnerin ist nicht immer meine allererste Priorität. Du gehörst auch dazu, so ein bisschen.
Und ich kann dich auch in die Verantwortung ziehen, obwohl wir jetzt nicht diese Beziehung sozusagen eingehen. Ich finde so, ich glaube, dass, warum man so Leute, die Single sind, so als allein beschreibt, ist, dass Single sein für manche Leute, glaube ich, einsam ist, weil man exkludiert wird von Sachen, weil man zum Beispiel nicht in den Urlaub oder nicht gefragt wird, ob man einen Urlaub machen will, weil halt alle mit ihren Partnern in den Urlaub fahren. Oder irgendwie, ja, wir machen irgendwie Doppeldate oder so. Ist auch, und dann, warum kann dann aber nicht die Single-Freundin oder Single-Freund mit? Und ich glaube, wahrscheinlich ist das Wichtigste, dass man Leute halt aktiv auch inkludiert und mitdenkt. Also das heißt ja nicht, dass man nie Zeit alleine mit dem Partner verbringen kann. Aber ich glaube, man muss einfach so, wie man es, wenn man befreundet ist, was man eh machen sollte, trotzdem weiterhin die Freundschaft pflegen und inkludieren in Pläne und irgendwie.
Und seinen Partner auch einfach mal zu Hause lassen.
Und auch das gerne. Oh mein Gott.
Ja.
Das Schlimmste ist, du bist so mit jemandem verabredet.
Ich wusste, dass dir das gefällt, wenn ich das sage.
Ja, stimmt.
Und es gab mal eine Folge, wo du das so richtig gepreacht hast.
Ja, das stimmt.
Machen wir mal.
Aber ich habe gerade tatsächlich das Glück, dass ich alle Partner von meinen Freundinnen mag. Deswegen, falls das irgendjemand hört, ihr dürft gerne eure Freunde weiterhin mitnehmen.
Ja, aber das stimmt schon. Das ist ein good point. Manchmal, wir haben ja auch manchmal so exklusive Treffen, wo es sowas ist wie, und das ist nicht nur, lass mal heute treffen und zwar ohne unsere Boyfriends, sondern lass mal heute nur zu zweit treffen. Und das, weil man einfach immer noch mal eine andere Beziehung hat, ob jemand dabei ist oder nicht. Und noch mal andere Gesprächsebenen. Und dann ist es eigentlich egal, ob man damit den Freund oder eine andere gute Freundin meint. Einfach diese Connection, die man zueinander hat, einfach immer wieder pflegen. Das heißt, Liebe und Zeit da reinstecken. Und ich glaube aber, das ist auch etwas, wo sich ein paar Menschen an die Nase fassen können. Und ich gehöre auch dazu, die in einer Beziehung sind, dass man manchmal so auch auf Wolke 7 ist und das so genießt auf einmal diese Exklusivität, die man in diesem Duo hat auf eine Art, Leute, Freundinnen in sein Leben wieder zu inkludieren. Also das ist so, ich glaube, das ist auch immer dieses, das ist ein bisschen normal, man ist todesverknallt und dann versteckt man sich irgendwie 2 Monate so ein bisschen und will nur mit der Person abhängen. Ja, okay, hast du halt einen Crush.
Man darf ja auch durch Phasen gehen.
Genau, aber komm dann halt mal wieder klar und frag dann mal wieder deine Bestie, was sie heute Abend macht. Und
schlaft auch mal wieder beieinander.
Oh ja.
Ja, ein Sleepover.
Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja.
Lass doch heute Abend hier Sleepover machen, Mathilda. Und es mal ein bisschen besser kennenlernen.
Du kommst direkt richtig
nicht mehr
rein.
Raus.
Oh Gott, und ich vorhin so, ja, ich bin ja voll gerne alleine, ne? Moment.
Ich habe noch einen Gedanken zu so Double Dates, weil ich war, ich weiß nicht, in meinem Leben als
Single. Warst du schon mal auf einem Double Date, so mit 16 oder so?
Nein, ich war nie auf dem Double Date, weil ich da nie ein Date hatte. Aber ich war schon oft einfach ich war oft schon bei Gruppen, wo es nur Paare waren und ich.
Ach so, ja.
Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe mich eigentlich oft gar nicht alleine gefühlt in den Entscheidungen, die ich so in meinem Leben getroffen habe. Ich bin auch ja mal einfach für mich nach Frankreich gezogen und das hat sich nicht einsam angefühlt, sondern es war so voll selbstbestimmt und schön. Aber es gab Momente, in denen habe ich mich richtig einsam gefühlt und das war manchmal an so Silvester, Pärchenabenden, wenn man sich mit vor allem nur Pärchen trifft und man ist die einzige Single-Person und alle sitzen da irgendwie und sind so verknallt oder schmusen und halten Händchen und man ist so, muss ich schon sagen, dass ich das Gefühl auch bis zuletzt manchmal dann doch schwierig fand, auch wenn ich es meinen Freundinnen total gegönnt habe, dass ich mich immer so gefragt habe, warum schaffe ich das nicht? Und dann dieses so, ich fühle mich einsam damit.
Das ist voll spannend, dass du Silvester gerade erwähnt hast, weil mir ist auch gerade bei den Tipps eingefallen, dass es, glaube ich, da auch voll wichtig ist, gerade an solchen typischen so Feiertagen wirklich mal Freundinnen, die Single sind, mit einzubeziehen. Auch so Weihnachten, nicht alle sind ja auch close mit ihrer Familie oder verstehen sich da gut, dass man wirklich mal so community-mäßig irgendwie Ausschau hält. Hey, wie geht's denn den Leuten in meiner Umgebung? Dass es nicht immer so gesetzt ist, ja, das machen wir auf jeden Fall zu zweit, weil wir sind ja zusammen. Und was machst denn du eigentlich? Und dann ist man als Single in so einer komischen Position von, ja, nee, ich weiß jetzt nicht, ich fühle es gerade nicht so mit meiner Familie, aber ich möchte ja nicht alleine sein, deswegen gehe ich da jetzt mal nach Hause, obwohl es mir eigentlich besser tun würde, das mal dieses Jahr ausfallen zu lassen.
Obwohl
und
mein
so.
Onkel eigentlich Nazi ist oder so.
Ja. Und das andere, was du angesprochen hast, mit dem, dass man sich dann ja trotzdem mal einsam fühlt oder einfach diese Sehnsucht hat nach einer Beziehung und dann sich vielleicht, also ich hatte das halt voll, dass ich dann mir das so gar nicht erlauben wollte, weil ich mir gedacht habe, nee, ich bin doch eine starke, unabhängige Frau. Ich gebe doch jetzt diesem Gefühl nicht nach, dass ich mich danach so sehne, weil dann bin ich irgendwie so failed feminist, failed single boss lady. Und es hat auch ein bisschen lange gedauert, dass ich mir jetzt so wirklich sagen kann, nee, also ich bin cool, Single zu sein, aber ich möchte auch voll gerne heiraten. Ich möchte auch gerne so kitschige, romantische Dates machen und es schließt sich nicht aus und diese Gleichzeitigkeit darf irgendwie existieren.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist so das Stichwort, dass Sachen koexistieren dürfen. Man darf happy Single sein, man kann ein volles, glückliches Leben mit Zukunftsplänen erstmal nur für sich haben und trotzdem kann man da mit seinen Freundinnen, die man alle liebt, die zum Beispiel alle in einer Beziehung sind, das gönnen, dass sie in einer Beziehung sind und trotzdem manchmal sich das wünschen. Das darf alles koexistieren. Aber dieses Gefühl von, das kenne ich so gut, ich habe mich dafür auch geschämt oder es war mir peinlich, dass ich als ja feministische Frau, die doch weiß, wie wichtig es ist, für so seine eigenen Werte und so einzustehen. Ich bin doch mehr als nur mein Geschlecht und meine Sexualität, mir das wünschen zu wollen. So, als würde das sich ausschließen. Du kannst politisch interessiert, du kannst Feministin sein und du kannst dir trotzdem, ja, sogar einen Mann wünschen. Das heißt nicht, dass es dein Leben besser macht, aber das darf man sich ruhig wünschen. Mit der Einsicht von, ja, der wird, das wird nicht mein Leben fulminant ändern und dadurch wird es besser. Das ist es, glaube ich, halt.
Eine Sache noch zum Thema Einsamkeit, weil ich finde, wir sprechen immer so darüber, dass wir gehen davon aus, dass man einsam ist, wenn man Single ist. Aber ich glaube, viele Leute können sich auch extrem einsam fühlen in einer romantischen Beziehung, wenn es nicht die richtige ist.
Und nicht mehr romantisch.
Und nicht mehr romantisch. Weil ich merke zum Beispiel auch, also das ist nicht unbedingt, ich bin nicht das beste Beispiel dafür, aber ich bin ja dadurch durch diese München-Konstruktion verbringe ich ja sehr viel Zeit in München bei Espen, bei meinem Partner und habe da noch keinen Freundeskreis. Und ich merke zum Beispiel, dass ich in der Konstellation ohne euch auch einsamer bin, weil ich da halt isolierter bin, weil ich da den ganzen Tag quasi darauf warte, bis der nach Hause kommt und weil es den halt auch gibt und ich sozial nicht ausgemergelt genug bin, weil ich den ja sehe, gebe ich mir selbst nicht genug Mühe, irgendwie mich darum zu kümmern, einen neuen Freundeskreis oder so zu suchen, ne? Aber ja, ich wollte einfach nochmal das Thema Einsamkeit in Beziehungen.
Ich finde, das ist ein
Abby, ich bin nicht einsam, wenn wir zusammen sind und so, ne? Aber du weißt ja wohl, wie ich das meine jetzt.
Ja, aber der Gedanke, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre jetzt für immer in meiner Beziehung und ich hätte keine einzige Freundinnenschaft mehr, das ist todestraurig.
Ich wäre einsamer, wenn ich nur mit Abby zusammen wäre, als wenn ich nur mit euch wäre. Wisst ihr?
Ja.
Und das ist irgendwie eine harte Erkenntnis. Also, aber das, ich weiß, dass der das versteht. Und mir ist nämlich auch aufgefallen, dass ich glaube, wenn ich alleine nach München gezogen wäre, als Person, also als Single, dann hätte ich jetzt wäre ich vernetzter in der Stadt, als ich jetzt bin.
Hundertprozentig. Leute in Beziehungen lassen sich viel zu schnell in ihr sanftes Security-Netz fallen von
ich habe ja den. Ich habe ja die. So.
Ja, voll.
Ja.
Vielleicht so als Schlussfrage, weil das hatte sich auch so ein bisschen in den Takes wieder gespiegelt, dass Leute Angst haben davor, sozusagen für immer Single zu sein. Das ist ja so ein bisschen dieses Ding, oh mein Gott, ich bin für immer Single und so, dieses Ding. Wenn wir mit 40 noch Single sind, dann heiraten wir.
Ja, dieses Old Cat Lady Bild.
Genau, genau.
Voll. Was ist daran eigentlich schlimm, fragt man sich. Ja?
Und jetzt über diese Folge haben wir ja irgendwie von vor allem euch beiden ja auch so gehört, dass ihr so ein bisschen über diesen Punkt hinaus seid, wo euch das so Angst macht, in dem Zustand zu sein oder zumindest Single zu sein als Zustand, der halt irgendwie so da ist, der aber auch irgendwie normal ist, weil am Ende des Tages hat man halt vor allem die Beziehung, die immer da ist, ist ja die Beziehung, die man zu sich selber führt. Aber was würdet ihr denn zu Menschen sagen, die sagen, oh mein Gott, ich habe literal Angst davor, dass ich nie eine Beziehung führe?
Also ich glaube, mir hat so ein bisschen geholfen, dieser Gedanke, dass mein Leben nicht an einem bestimmten Zeitpunkt oder mit einem bestimmten Alter fertig gebaut sein muss, so mäßig. Ja, okay, wenn ich 30 bin, dann brauche ich jetzt einen Typen, mit dem ich am besten schon dann 5 Jahre oder am besten auch 7 Jahre zusammen bin, weil dann wird es eher der Typ wirklich fürs Leben sein, dass man ihn dann auch mit gutem Gewissen heiraten kann und nicht so eine 2-monatige Kennenlernphase erst. Und dann am besten auch schon eine Immobilie und also man hat mal über Kinderplanung gesprochen und so weiter und einen guten Job und dass das alles dann schon da sein muss, sonst hat man irgendwie gefailt im Leben. Sondern dass es vielleicht auch noch eine romantische, also so ja, romantisch, gutes Wort jetzt hier auch, eine romantische Vorstellung ist, mit 52 so die Liebe seines Lebens zu treffen und dann noch so einen richtig coolen Höhepunkt zu haben.
Meine Mama hat jetzt die Liebe ihres Lebens getroffen und geheiratet. Mit 62?
Ja, irgendwie sowas. Ein junger Hüpfer auf jeden Fall.
Ja, aber gut, dann wäre man halt 52, was ist wirklich, wenn es halt dann gar nicht passiert.
Aber du würdest ja wahrscheinlich jetzt, also wir können nicht in eine Glaskugel schauen, aber du würdest ja gerade nicht dein Leben wahrscheinlich anders leben, wenn du wüsstest, in 10 Jahren habe ich eine Beziehung. Weil das, was ich von außen bei dir mitbekomme, ist, du verwirklichst deine Träume, du entscheidest dich ganz bewusst für das Leben, was du lebst. Und das würdest du wahrscheinlich genauso tun, ob wenn du in einer Beziehung wärst, wenn du es nicht wärst. Weißt du? Also wahrscheinlich an deinem Leben würde sich ja gerade nichts ändern.
Und auch, ja genau, dieses Nicht-Warten-mäßig. was ist eigentlich, was möchte ich wirklich mit meinem Leben irgendwie machen und aufbauen, was sind meine Ziele und wie kann ich die erreichen, unabhängig davon, ob ich eine Beziehung habe oder nicht. Und was halt aber auch das Ding ist, und das macht dann vielleicht auch nochmal ein komplett neues Fass aus, dass ich halt persönlich keinen besonders krassen Kinderwunsch habe und ich schon…
Das ist ein Thema, ja, auf jeden Fall.
Und ich schon weiß, dass das halt bei Leuten, die den aber auf jeden Fall haben, dann auch krasser an dieses, wann finde ich wieder so diesen Mann in meinem Leben habe. Und ich fände es deswegen auch wirklich richtig cool, wenn man, wenn so in dieser Gesellschaft das irgendwie normaler wäre, wenn man so mit seiner besten Freundin ein Kind großzieht und einfach sich da so seine Familie baut. Aber ja, das eben, wie gesagt, macht nochmal dann ein neues Fass auf.
Da können wir vielleicht irgendwann mal hin.
Kannst du dich, hast du ein Bild im Kopf, wenn ich jetzt sage, du bist 55 und immer noch Single? Kannst du dir das gut vorstellen?
Also ich glaube, ich kann mir sogar eher vorstellen, Single zu sein, weil ich so aktuell in meinem Leben so eine sehr abstruse Vorstellung finde, einen Partner zu haben. Ja. Nicht, weil ich so Angst davor habe, in der Beziehung zu sein, vielleicht schon auch irgendwie mit so Selbstständigkeit aufgeben und so weiter und so mit einer anderen Person nochmal so ein bisschen kommunizieren müssen und nicht mehr so wirklich einfach machen können, was ich möchte. Aber es ist auch so ein bisschen an so Selbstwertthemen und sowas geknüpft. Das ist so ein Fass, dass ich gerade mit meiner Therapeutin ein bisschen aufmache und wo wir aber noch relativ am Anfang stehen. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich glaube, das war mal so ein bisschen so ein Abwehrmechanismus von mir, dass ich mich da wirklich so richtig reinbegeben habe in diese Identifikation mit ich Cat Lady später. Dass es dann schon so eine andere Richtung ist von, ja, hey, Mathilda hat einen Freund, so in welchem Paralleluniversum sind wir unterwegs? Also es fühlt sich wirklich richtig weird an, das so auszusprechen.
Wenn du möchtest, dass ich für dich manifestiere, dann mache ich das.
Ja, manifestiert gerne für mich. Okay.
Ja, weil wir jetzt gelernt haben, dass das Leben zu 1000% geiler ist, wenn man in einer Beziehung ist. Ja, genau. Ist. Spaß.
Das war die Quintessenz
dieser Folge. Es ist ja alles viel besser.
Ich mache das manchmal mit diesem Vorstellen oder ich versuche mir jetzt gerade aktiv ein Leben vorzustellen mit Mitte 40, Mitte 50, in dem ich kinderlos bin versus ein Leben, in dem ich ein Kind habe. Also ich versuche mich da reinzudenken, weil ich das noch nie gemacht habe.
Sich Dinge vorzustellen ist total wichtig, um zu verstehen, was will ich eigentlich. Mhm. Ich erinnere mich daran, in den ganzen Jahren, in denen ich Single war, dass ich nicht die Vorstellungskraft dafür hatte, mir vorstellen zu können, es mir überhaupt zu erlauben, wie es wäre, in einer Beziehung zu sein. Also das gab es, es gab es nicht. Das war wie ein anderes Universum. In irgendeiner anderen Welt gibt es diese Version vielleicht von mir. Und manchmal bin ich immer noch darüber erstaunt, dass ich jetzt in einer Beziehung bin. Ich checke das manchmal nicht. Und ich will aber noch einen Gedanken dazu sagen, weil ich habe das Gefühl, dass in auch dem Narrativ, was wir manchmal mit mir haben, von ich war 28 Jahre Single und jetzt bin ich in einer auch liebevollen Beziehung, als sei das so die Heldinnenreise, die ich gemacht habe. Mhm. Ich möchte aber sagen, dass das nicht die Heldinnenreise ist, die ich gemacht habe, weil ich sauglücklich mit diesem Mann bin, dass ich den habe, aber ich war in meinem Leben, gab es schon viel mehr Momente, in denen ich deutlich glücklicher war. Und das ist eine sautraurige Quintessenz letztes Jahr für mich gewesen, weil, Mathilda, für dich zum Background, mir ging es letztes Jahr nicht so gut. Ich hatte eine sehr starke Angststörung. Und ich finde das so krass, weil ich dachte immer, mein Leben ist eigentlich super gut. Wenn ich diese eine Beziehung, wenn ich es schaffe, endlich eine Beziehung zu führen, dann ist eigentlich alles komplett und dann bin ich endlich da, wo ich immer sein wollte. Und letztes Jahr war ich an dem Punkt, dass ich so dachte, ich bin irgendwie in der Karriere ungefähr da, wo ich sein möchte. Und ich bin sogar in einer Beziehung. Ich glaube, ich lebe irgendwie das Leben, was ich immer leben wollte. Ah, fuck, aber ich bin gerade gar nicht glücklich. Nicht, weil ich nicht mit ihm glücklich war oder bin, sondern weil er nur ein Teil der Torte ist, die mich glücklich macht. Und die besteht aus so vielen anderen Dingen. Und das war so eine große Erkenntnis. Und deshalb ist zum Beispiel für mich der Gedanke, irgendwann wieder Single zu sein, auf eine Art ist die schmerzhaft, weil ich dann weiß, dann würde es ja den Nick nicht mehr in meinem Leben geben.
Aber kein beängstigender.
Aber es ist gar nicht mehr beängstigend, weil ich weiß, dass es sehr viele sehr glückliche Phasen in meinem Leben gab, in denen ich Single war.
Ja.
Und es gab auch schon sehr traurige Phasen in meinem Leben, in denen ich in einer Beziehung war und dass ich sehr froh war, weil ich durch diese Beziehung ganz viel gehalten wurde, aber auch ihr habt mich ganz viel durch diese Zeit getragen. Also einfach generell meine Beziehung, meine Freundinnen, meine Familie und mein Partner, aber nicht nur der. Und deshalb will ich das nochmal ganz kurz sagen, dass es so nicht das Narrativ ist von,
genau, du hast es geschafft.
Endlich habe ich es geschafft, Leute. Auch ich habe jetzt endlich einen abbekommen, weil das hat mein Leben
auf einer persönlichen Ebene hat es zum Teil total schön gemacht, aber es hat es nicht auf einmal besser gemacht. So.
Ja, wenn man unbedingt eine Beziehung will und sich denkt, ich habe so Angst, dass ich immer nur ich bin, in Anführungszeichen, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, sich auch mal zu fragen, aber was ist denn, wenn man immer Single ist? Also was passiert denn dann? Dann passiert ja eigentlich nichts. Du lebst dein Leben ja trotzdem und selbst wenn du in einer Beziehung bist, wer sagt denn, dass sie für immer hält? Also es ist eine romantische Vorstellung in unseren Köpfen und die ist ja auch nicht ohne Grund da, aber an sich, man muss immer mit allem rechnen.
Ey, Mathilda, das war ganz toll, dass du da warst.
Ja, es war mega toll.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war toll. Es ist immer, ich finde es so toll, wenn wir irgendwie eine Gästin haben und dann wir quatschen am Anfang noch so ein bisschen und auf einmal gehen wir so, und du bist seit 28 Jahren Single.
Und erzähl uns alles.
Erzähl uns alles.
Ja, wir werden natürlich alles über Mathilda in den Shownotes verlinken.
Auch alles von Mathilda.
Alles von Mathilda, über Mathilda und mit Mathilda, ist dann natürlich klar. Könnt ihr ja mal reinschauen. Ihr könnt natürlich aber auch diesen Podcast noch eine kleine Sternebewertung da lassen. Na, Haxi?
Und liebe Grüße an Meredith. Nochmal an dieser Stelle. Musste ich da lassen, habe ich
da gesprochen. Du weißt, wer du bist.
Du weißt, wer du bist.
Wer ist denn Meredith jetzt?
Die hat mich auf der Straße am ersten Mal, hat die mir so angerufen, die sagt, Gesina, der ist in der Hut. Ich war so, wer ist diese?
Person.
Die
liebe Grüße. Meredith.
Das war sehr, von meiner sweet. Seite auch Grüße.
Ja, genau. Ja. Von Mathilda an Meredith.
Meredith.
Wie war es denn für dich?
Hey, ich fand es ganz toll bei euch. Ich habe ganz viele Anregungen mitgenommen. Ich glaube, ich habe jetzt ganz
viel. Für die Therapie
noch
auch
was? Ja, tatsächlich. Ich glaube schon. Und ich habe mich auch ganz doll gesehen gefühlt. So, ich fand es ganz fein.
Ach, schön.
Würdest du nochmal wiederkommen?
Ja, würde ich. Okay. Ja. Deswegen 5 Sterne geben. Das sage ich nämlich nicht immer.
Oh. The shade.
Wenn die Mikros aus sind, erfahren wir, bei wem sie das nicht gesagt hat.
Toll, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Bei N20. Tschüss.
Tschüss.